Wir haben in der ersten Folge über die Fragmentierung und Leadership-Herausforderungen gesprochen und Plattform als Digitalisierungsstrategie angesprochen. Heute können Sie in die zweite Episode des Gesprächs mit André Friedl eintauchen, wo wir noch viel mehr in Digital Twin, Planung bauen und Betrieb eintauchen, genauso wie KI als Beschleuniger und nicht zwingend als Selbstzweck und nochmal erfahren, was sind klare Botschaften, die wir gerne unseren Kunden, unseren Zuhörern mitgeben wollen im aktuellen Jahr in der aktuellen Digitalisierungsstrategie.
Think Project Podcast. Think Project Podcast. Podcast.
Wenn ich dieses ganze Thema BIM bewusst mal weiterspinne, also wir reden nicht nur noch von dem Building Information Model, gar nicht mehr, sondern wirklich von dem 3D, plakativ 3D-Modell, Pläne, Menge gerne noch anderweitige Dokumente, Rechnungen und Metadaten, die dazwischen rumhängen, reden wir automatisch davon, wir wollen Plan und Bauen abdecken, aber perspektivisch eben auch ganz bewusst den Betrieb, damit ich eben deine Handlaufmeter ableiten kann. Was ist für dich ein pragmatischer Mindestansatz für einen Digital Twin?
Also der digitale Zwilling suggeriert, es ist ein Ding und das ist es ja nicht, sondern es ist ein Datensatz, es ist eine Aggregation von Informationen in digitalen Informationen, auch im Digital Twin, in verschiedenen Systemen, in verschiedenen Formaten. Die müssen allerdings, damit es funktioniert, kongruent sein, die müssen verknüpft sein. Das heißt, der Digital Twin ist, das Auto ist auch nicht das Auto, sondern es ist auch zusammengestellt aus verschiedenen Komponenten und Bestandteilen. Wobei, da würde sich eine andere interessante Diskussion aufmachen zum Thema Datenbus, ne, die deutschen Hersteller mit den verschiedenen verknüpften Systemen und der Disruption durch Tesla, kann man schon sagen, war eine der ersten, die es wirklich im großen Stil auf den Markt gebracht haben. Alles über einen Zentralcomputer.
Ja.
Andere Geschichte. Beim Digital Twin ist es wirklich so, also es ist eine Gemengelage und deine Frage startete mit BIM. Wenn ich auf BIM gucke, ist es weniger sinnvoll oder es ist Sinn, man kommt mit weniger klar, als man braucht. Das ist bei der Geometrie alles, was ich im Maßstab 1:50 sehe, ja, so vom Plan her kommt. Und bei der Information ist es, ich brauche eine eindeutige GUID. Ich brauche keine Proxy und ich brauche, ich muss es mit dem richtigen Tool hergestellt haben, dass klar ist, es ist eine Wand, eine Stütze, eine Decke und was auch immer. Und das reicht erstmal schon, weil dann kann ich mit weiteren, jetzt kommen wir zum großen digitalen Zwilling, dann kann ich mit den weiteren Dateninformationen, die ich eben habe, Verknüpfung, Vernetzung herstellen und eben eine Informationslage herstellen, die das Gebäude so abbildet, wie ich es brauche, weil der digitale Zwilling ist ja für jeden Nutzer individuell.
Wir hatten es im Briefing kurz angerissen. Es ist im Sprachlichen, gerade im Deutschen natürlich schwierig, weil wir von dem digitalen Zwilling sprechen. Also es ist was rein sprachlich total irreführend ist in einer Maßgabe. Wir reden halt von dem Zwilling, aber was wir eigentlich meinen, sind ganz, ganz, ganz viele verschiedene Daten, die das Thema abdecken. Das heißt, wenn ich mir so richtig versuche, in plakativ zu machen, wir reden von mehreren Disziplinmodellen, die zu einem Koordinationsmodell zusammengebaut werden. Idealerweise als Bild von den korrespondierenden Plänen, die damals für die Ausführung erstellt wurden, mit Maßketten, damit ich relativ genau weiß, wie lang welche Wände sind und das vielleicht im Betrieb auch nutzen kann, und mit anderweitig zugehörigen Dokumenten, beispielsweise Materialien, was für Geräte habe ich eingebaut, was für Wartungszyklen habe ich. Das heißt, diese Themen, die ich für die Geometrie, für die Flächenlängen, Breiten habe, genauso wie anderweitige Informationen dazugehören. Das ist nicht das eine Modell, sondern es ist dieses eine Konglomerat an Daten, was ich für mein Gebäude brauche, um es nicht nur zu bauen, da ist die Erstellung, sondern auch später zu betreiben. Und das ist ein super, super spannender Punkt.
Und diese Datenlage, die ist dynamisch, die bleibt nicht stehen. Es ist nicht so, dass ich einmal ein Ding erzeuge und dann habe ich das und dann speichere ich das auf eine Festplatte und dann ist es weg. Sondern jeder Bauherr kennt es, ich habe das Ding noch nicht eingeweiht, der wird schon umgebaut.
Ja.
Und der digitale Zwilling muss halt eben entsprechend auch gepflegt werden und er muss aktualisiert werden. Und zwar einerseits inhaltlich, ja, andererseits eben aber auch technisch. Das heißt, fortschreitende Datenformate, andere Inhalte, die dazukommen, Betreiberwechsel und so weiter, andere Betreiberaufgaben, andere Betriebsverantwortungen, die ich habe, erfordern andere Informationsanforderungen. Das heißt, der digitale Zwilling ist dynamisch, der lebt.
Und es ist ja viel einfacher. Wir hatten mal ein Projekt mit einem großen Möbelhaus. Die haben faktisch versucht, ihre Möbelhäuser umzubauen und haben in dem Zuge jegliche verfügbare Daten dann zu übergeben. Das heißt, wir reden von Plänen auf Festplatten, wir reden von Dokumenten auf irgendwelchen ehemaligen Projektplattformen und diese guten alten Papierarchive. Das heißt, warum macht mir die Digitalisierung jetzt das Leben viel einfacher? Weil ich bin mir so ein bisschen ein Idealist. Ich kann mir das IFC-Modell runterladen, kann die Trockenbauwände verschieben, kann es wieder hochladen. Wenn ich diese alte Variante nehme, habe ich faktisch Papierpläne, die ich erstmal digitalisieren oder finden muss. Dann habe ich da vielleicht eine PDF und noch nicht mal ein Auditorenformat. Und dann fange ich an, in einem Plan zu ändern, habe aber dann den faktisch Schnitt und Details gar nicht nachgezogen. Das heißt, diese Nacharbeit zu dem aktuellen Modell auf dieser alten Welt, utopisch, deswegen gibt es diesen ganzen Industriezweig mit Punktwolken zur Neuerfassung. Digitaler Zwilling heute, in der Theorie, total smart, weil ich diese offenen Formate, editierbare Formate behalten kann, kontextualisieren kann. Eigentlich super easy in der Lage bin, mein Modell nachzuziehen, wenn sich Trockenbauwände verschieben, Flächen ändern oder wenn irgendein Mieter meine Räume umbaut.
Ich muss aus fachlicher Sicht kurz rein. Also IFC-Daten, IFC-Geometrien zu ändern, ist nicht der Königsweg. Dabei möchte ich es mal belassen.
Danke. Das heißt, unsere Diskussion geht schon so ein bisschen so von der Planung, Bauen, Betreiben. Da wäre für mich die Frage, wo entscheidet sich der Erfolg? Das heißt ganz konkret, aus eurer Erfahrung in den ganzen Themen und Projekten, die ihr betreut, in welcher Phase werden denn hier bei dieser Digitalisierung, bei den Datenübergaben die meisten Fehler gemacht?
Nicht in einer Phase, sondern zwischen den Phasen. Also bei der Übergabe, beim Phasenübergang von einer zur nächsten Phase. Da passieren die meisten Fehler. Warum? Die Projektbeteiligten ändern sich in der Regel. Ja, also es gibt, oder nicht in der Regel, aber doch oft, zu oft. Ja. Das heißt, ich habe wieder andere Projektbeteiligte mit anderen Tools, mit anderen Informationsbedürfnissen und so weiter, mit anderen Erfahrungen. Ich habe dann vielleicht auch ein anderes Tool. Damit habe ich eine Datenkonvertierung, die wieder verlustbehaftet ist. Und ich habe vielleicht sogar einen Teamwechsel. Ne? Also man kennt den Worst Case. Ich gucke jetzt wieder auf die Planung. Es gibt das Wettbewerbsteam, die machen den Wettbewerb. Ja, dann geht das dann an die Entwurfsplanungstruppe, die machen die Entwurfsplanung, weil die alle Regularien und alles weiter kennen. Und dann ganz am Schluss, dann kommt es an die alten grauen Knochen, die Ausführungsplanung machen, ja. Und auch da ist innerhalb einer Planungsdisziplin schon im Phasenübergang, das ist verlustbehaftet. Und das ist da, wo wir am meisten federn lassen. Ein zweiter Punkt.
Also müsste ich mir theoretisch eine Desktop-Lizenz von Autodesk kaufen, wenn es in Autodesk geplant war, die bei mir installieren und die Version nie wieder anfassen in meinem digitalen Zwilling?
Nein, genau eben nicht. Okay. Genau ja eben nicht. Das ist ja, theoretisch wäre das am schönsten, ja. Theoretisch, ja, aber mein IFC halt. Aber das ist es ja nicht. Es gibt aber noch einen zweiten Gap, auf den ich vielleicht kurz gerne eingehen möchte. Und zwar, wir hatten ja vor Jahren eine Arbeit dazu, the Digital Gap haben wir das in Anlehnung an U-Bahn genannt. Und zwar, wir sind in der Planung relativ digital unterwegs. Das funktioniert schon sehr ordentlich, auch wenn es da im Detail Sachen zu tun gibt. Das ist schon okay. Wir sind eigentlich im Betrieb auch ziemlich digital unterwegs. Das heißt, also damals, ne? Das heißt, wir haben CFM-Systeme und so weiter. Aber dazwischen auf der Baustelle, da passiert halt immer noch sehr viel Papier. Das hat sich deutlich gebessert, nachdem das Baumanagement ja unbedingt die Vorteile von der digitalen Prozessen auf der Baustelle ja zu schätzen gelernt hat. Und nachdem die Tools auch, das ist auch da wieder. Früher habe ich Mängelmanagement. Früher war das ziemlich komplex. Mängelmanagement auf der Baustelle digital zu machen. Die Tools haben sich dem Prozess angepasst, das, was ich einleitend sagte. Und jetzt ist es viel einfacher, es ist also genial, das macht eigentlich schon fast Freude, Mängel zu finden und ein Ticket zu schreiben, als wie früher mit der Kamera rumzulaufen und Notiz zu machen.
Tolle Bauansicht.
Ja, ist es. Und anyways, aber das ist der Digital Gap und auch der muss, also das war der große Digital Gap und der kleine ist immer im Phasenübergang.
Ja.
Vielleicht kann man es so sagen.
Ja, ich kenne dieses, ich hatte das Beispiel schon mal gebracht, dieses eine nicht ganz kleine Projekt, wo mir der Projektleiter Gegenstand meinte, wir machen Mängelmanagement mit WhatsApp, weil das funktioniert. Geht.
Mit WhatsApp?
Ja, mit WhatsApp tatsächlich.
Okay.
Und ja, ich entsinne mich auch an die guten alten Zeiten, wo die ersten Apps in den Markt gekommen sind und auch vor allen Dingen in diese Phase, wo es hieß, unsere Projektleiter und Projektsteuerer bekommen iPads, die Bauleiter nicht, wozu brauchen die das? Das heißt, jeder verschickt WhatsApp-Bilder im Privaten, aber keiner kann den Mangel auf der Baustelle aufnehmen. Das ist so ein extremer Gap, der sich zum Glück jetzt gerichtet hat und man sagt, okay, es ist absolut essentiell, dass gerade Bauleiter, Polierer auf der Baustelle Smartphones haben, die richtigen Apps haben und einfach diese Sachen auf der Baustelle erfassen können. Ein Projektleiter macht das nicht, soll das auch nicht machen.
Wie kann ich denn bei WhatsApp dann das Ticket schließen? Thumbs up und dann
gar ist nicht.
Thumbs down ist abgelehnt oder wie?
Ja. Wahrscheinlich ein Datenarchiv-Export aus WhatsApp und die Amerikaner freuen sich dann.
Du hast uns einen wichtigen Punkt gesagt und da geht bei mir eigentlich Blutdruck. Tools und also Tablets und Telefon als Statussymbol. Das ist was, da werde ich fast emotional, weil es ist immer noch so.
Ja, sag,
iPad Pro oder ein iPhone Pro mit LiDAR, das gibt's erst ab
korrekt.
So und so viel Verantwortung und so. Nein, das ist ein Tool, mit dem man seine Arbeit macht. Und bitte hört auf, weil die Jungs, die was zu entscheiden haben, die brauchen eh die Pro-Variante nicht, weil die A, nicht in dem Alter sind und B, die da nicht mitarbeiten. Also ein Tool als Statussymbol zu nutzen,
nein, gute Werke. Bei einer Festo-Baumaschine meckert auch keiner rum, das ist ja genau der Punkt. Und was ich jetzt interessanterweise vor kurzem gesehen habe, das fand ich super spannend, weil diese Technologie einfach so weit ist, war gerade mit dem mit aktuellen Geräten und LiDAR, also lassen wir Anbieter unabhängig sein, LiDAR-Vermessung mit 3D-Mapping. Das heißt, was ich da gesehen hatte im Social Media, war faktisch ein Garten- und Landschaftsbauer, der sich auf der Baustelle eingemessen hat und faktisch gucken konnte, wo er welche Fundamente machen muss, damit seine Terrasse später passt. Und er stellt halt fest, okay, ich habe hier viel zu viel Oberboden weggenommen, ich muss wieder auffüllen. Das heißt, genau das sind eigentlich die Mehrwerte, die wir perspektivisch mit, und ich mache mal ganz bewusst den Bogen zurück, wenn ich die Daten habe, wenn ich die Modelle habe, und wenn ich die richtigen Tools habe, jetzt nicht nur physische Hardware, sondern eben auch Software-Tools, habe ich damit so eine Effekte, die ich früher nie geschafft hätte.
Ja.
Das heißt, wo hilft mir denn an der Stelle eine integrierte Plattform, um solche Brüche zu vermeiden?
Also im Wesentlichen ist es ja erstmal, ich habe eine Quelle, in der die Daten liegen. Das ist schon mal das Erste. Ich weiß, wo ich die Informationen herkriege und auch nur die Informationen, die dort sind, sind gültig. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, ich kann natürlich, und jetzt komme so ein bisschen Richtung ISO 19650, ich kann eine vernünftige Governance machen, das heißt, ich kann eine Recht- und Rollenmatrix hinterlegen, ich kann entscheiden, wer spielt mit, wer spielt nicht mit, wer kriegt welche Informationen und so weiter. Und aus meiner Sicht, der dritte große Punkt ist eben, dass ich nochmal einzelne Daten verbinden, verknüpfen kann. Dass ich eben weiß, okay, ich habe Information A und dazu gehört aber Information B, C und D. Und ich weiß, wer ist, für wen ist diese Information relevant. Und das habe ich, finde ich, x Jahre Berufserfahrung habe im Kopf oder ich habe es eben im Tool und das Tool hilft mir eben, diese Komplexität zu bewältigen.
Komplexität bewältigen, das ist ein sehr, sehr schöner Punkt. Wir hatten einfach schon ein bisschen über KI gesprochen. Das heißt, ich mache so ein Mini-Recap. Wir haben darüber gesprochen, dass wir, also es bleibt natürlich absolut unverändert, die Aufgabe eines Planers, die Modelle beziehungsweise auch die Daten dahinter, ich will es gar nicht am Modell festmachen, aber die Daten, die Planungsdaten richtig zu erstellen. Wenn ich die Daten gesamtheitlich innerhalb eines, ich nenne es ganz bewusst, Datenökosystems ablege und sie verfügbar mache und vielleicht sogar vernetze, habe ich große Effekte an Skalierbarkeit, Transparenz, Austausch und Governance. Und jetzt haben wir darüber gesprochen, schon so ein bisschen, was ist die Nutzung der Daten? Das heißt, ich habe dieses schöne Beispiel mit der Vermessung, wir haben das Beispiel mit den Mängeln. Das heißt, ich nutze die Daten, ich spiele sie zurück, ich reichere sie an. Und das bringt mich zu diesem Punkt, AI als Beschleuniger. Ich meine, wir alle werden deutlich schneller. Ich suche deutlich effektiver, weil mit Gemini Suchergebnisse zusammenfasst. Viele, eine ganze Generation, googelt nicht mehr, sie ChatGPT. Wir haben alle, und das ist auch ein Trend, der jetzt wahrgenommen wird, die Technologie, die da ist, nutzen wir im Privatleben und sie schwappt so nach und nach in unser Berufsleben rüber. Das heißt, unter Maßgabe, dass AI in aller Munde ist, wo siehst du realen, messbaren Mehrwert von AI oder eben KI? Im BIM-Kontext, beim Datenmanagement oder bei Plattformen?
Also der erste, ich glaube, wesentliche Mehrgewinn von AI ist tatsächlich, was wir einleitend sagten, ist das Thema Zugänglichkeit von Daten. Einfache Verfügbarkeit von Informationen. Ich sagte es, Chat with your model, Chat with your project. Dass ich eben über ein Dialogsystem komplexe Informationen aus komplexen Expertentools einfach zur Verfügung stellen kann. Und zwar, wenn ich jetzt wieder das nicht, und wenn ich das basiere auf einer Plattform mit konsolidierten, qualitätsgesicherten Informationen, die richtigen Informationen. Das ist eben der große Unterschied. Die Konsequenzen sind größer, also müssen die Daten einfach besser sein. Und ich glaube, die Zugänglichkeit, das ist das Wesentliche. Das ist der wesentliche Mehrwert jetzt zum jetzigen Zeitpunkt. Das Generieren von Daten und das Interpolieren, das ist, glaube ich, das ist der nächste Schritt, ja. Und auch das Interpretieren von Daten.
Ja, das ist der entscheidende Punkt ist, glaube ich, wenn wir mit KI arbeiten, wir alle wissen, das ist KI wird besser. Vor allen Dingen wird es rasant besser. Und KI geht in immer mehr und mehr Tools über und wird immer mehr Alltag auch. Der entscheidende Punkt ist ja, dadurch, dass KI interpretieren kann und eben auch Dinge anders anfassen kann, ist die Risikostreuung, die ich bekomme bei falsch eingegebenen Daten, ist deutlich höher, weil ich diese Daten viel mehr verwerte. Das heißt, an der Stelle ist natürlich essentiell, dass KI genau dann nur einen Mehrwert darstellen kann, wenn ich konsistente, klare und vor allem richtige Daten habe. Also das Beispiel Shit-In-Shit-Out wird, und das sehen wir jetzt auch schon bei den ersten Testläufen, je mehr falsche Informationen ich habe oder unkonkrete Informationen, desto mehr Interpretationsspielraum habe. Das heißt, die Streuung an Shit-Out wird deutlich größer mit KI. Das heißt, KI funktioniert genau nur dann nachhaltig, wenn ich eine saubere Plattform, eine saubere Datenstrategie und vor allen Dingen auch saubere Daten habe.
Ja, also ich finde diesen Begriff Stochastic Parrot richtig und wichtig. Ne? Also er baut Sätze nach Wahrscheinlichkeiten zusammen, ja. Mehr ist es nicht. Ja? Und deswegen muss ich auch, und wenn ich einen Validation Layer dazwischen lege, zwischen meinem eigentlichen Dialogsystem, meiner Datenbank und dem, was dazwischen passiert, am Ende des Tages sind es Wahrscheinlichkeiten und ich muss halt eben die Ausgangsdaten so verifiziert und qualitätsgesichert haben, dass die Wahrscheinlichkeit einfach hoch ist, dass es richtig ist. Und das wird auch auf absehbare Zeit so bleiben. Also wir können jetzt grundsätzlich über die AI-Modelle und LLMs reden. Fakt ist, LLMs sind marktführend und werden auch das Thema, das ist der Weg, in den gerade alles deutet. Und die leiden eben unter den oben genannten Einschränkungen oder Herausforderungen, die man kennen und bewältigen.
Das heißt, ich habe zwei Parameter eigentlich, wenn ich mir Digitalisierung anschaue und meine Projekte digitaler gestalten möchte und vor allen Dingen dann die Mehrwerte von KI heben möchte. Ich brauche A, richtige Daten und B, brauche ich weiterhin, zumindest in der aktuellen Phase, Personen, Menschen, Mitarbeiter, Kollegen, die in der Lage sind, diese Daten trotzdem nochmal zu validieren.
Korrekt. So wie du, wenn du mit ChatGPT zu Hause ein bisschen eine komplexere Aufgabe bewältigst, oft genug selber merkst, ja, das klingt richtig und das klingt gut, ist aber eigentlich nicht richtig.
Dann koche ich nachher die Katze in der Waschmaschine. Ja. So. Und das gut verargumentiert, danke ChatGPT oder andere Tools, um jetzt
ganz genau.
Das ist ein toller Punkt und wir haben ja eine schöne Richtung erreicht. Ich würde gerne tatsächlich nochmal so diese Entscheideperspektive und Richtung Botschaft nach meiner Vision und der Maßgabe, dass es eine gewisse Ebene bei Projekten oder bei Unternehmen oder eben auch in der Politik braucht, um gewisse Entscheidungen hinzuschieben. Das heißt, meine Frage an dich wäre, wann ein Asset Owner oder Chief Information Officer nur eine Sache aus dem Gespräch mitnehmen soll. Was wäre das und was würdest du Entscheidern raten, die heute vielleicht noch zögern? Aus Kostengründen, aus was auch immer für Gründen. Was wäre diese eine Sache, die du gern mitgeben würdest?
Aus meinen Gesprächen mit Experten aus der Immobilienbranche, aus der Bauwirtschaft. Ne? Wir gucken ja nicht nur auf das Bauen und Planen, sondern eben auch, was mache ich mit meinen Assets und wie gehe ich damit um, Digitalisierung von Assets und so weiter. Und eine Erkenntnis hat sich da bei den allermeisten durchgesetzt, beim CEO, wahrscheinlich ein bisschen früher als beim CEO, also beim Information Officer früher als beim Execution Officer, ist eben die Tatsache, wenn ich zwei gleichwertige, also unterm Strich zählt Geld, okay? So, jetzt habe ich zwei Assets, die sind gleichwertig, Lage, Zustand und so weiter. Jetzt hat aber der eine Asset eine herkömmliche Dokumentation, der andere hat den digitalen Zwilling, eine digitale Dokumentation. Dann ist klar, dass die Kaufentscheidung eher für den digitalen fällt. Also das ist das, was mir aus dem Markt zurückgespiegelt wird.
Ja.
Und deswegen kann ich nur sagen, erlangt die Datenhoheit. Ja, sorgt dafür, dass ihr die Datenhoheit über eure Assets habt. Überlasst das nicht anderen oder Dritten, sondern das heißt nicht, ihr müsst es selber machen, sondern sorgt dafür, dass ihr die habt mit einem Dritten zusammen von mir aus, aber habt die. Und dann könnt ihr nämlich, wir gucken auch jetzt mal Richtung Reportingpflichten, ja, was jetzt auch durch Omnibusverfahren vielleicht ein bisschen aufgehoben ist oder reduziert und so weiter. Wir wissen ja gar nicht in 3, 4, 5, 6 Jahren, was noch alles kommt, welche Reportingpflichten Asset Owner zu erfüllen haben. Und wenn ich dann eben eine gute Ausgangslage habe, dann kann ich dem relativ gelassen entgegenschauen. Also langt die Datenhoheit wäre sozusagen mein Appell.
Okay. Ja, witzigerweise habe ich folgenden Satz im Kopf. Speed over money. Also das erklärt hast, unter der Maßgabe. Es kostet mich wahrscheinlich jetzt mehr, so einen digitalen Zwilling einzufordern in der Planungs- und Bauphase. Und es kostet mich wahrscheinlich ein gewisses Geld, während des Betriebs so einen digitalen Zwilling vorzuhalten. Aber, und das ist die Erkenntnis, die ich gerade hatte, das heißt, ich bezahle Geld, okay, aber ich bekomme Speed. Ich bekomme ungemein Speed. Warum bekomme ich Speed? Weil ich innerhalb der Planungsphase genau weiß, was ich einbaue. Ich kann genau auf Anfragen reagieren. Ich kann genau sehen, was passiert und ich kann mir diese Informationen super schnell extrahieren. Im Betrieb exakt das Gleiche. Will ich irgendwas umbauen, kann ich mir super schnell aus dem Modell, aus dem Digital Twin, die Daten extrahieren, die ich brauche. Speed. Ich kann schnell sagen, ich will das umbauen, das ist mein Mietbereich, das sind die eingebauten Assets, das sind die Fenster. Ich weiß also super schnell, was habe ich drin, was will ich umbauen. Wenn ich Information zurückführen will, Speed wieder, ich kann diese Information verhältnismäßig schnell überführen, ich brauche keine Neuvermessung, ich brauche kein Punktwolken, ich brauche kein Nachzeichnen von Modellen oder von Pläne vielleicht, sondern ich kann diese Information schnell extrahieren, ich kann sie schnell importieren im weitesten Sinne. Ich mache damit die Pflege von meinem Modell deutlich leichter, was mir einen wahnsinnigen Effizienzgewinn und damit Geldeinsparung bringt und sogar Risiken reduziert, weil ich eben nicht sage, da müssten mal Türklinken getauscht werden, sondern weil ich sagen kann, das sind die Art der Türklinken, das ist die Anzahl der Türklinge, die getauscht werden müssen. Wir wissen aus dem Mietobjekt schon, dass die in den nächsten 3 bis 4 Jahren kaputt gehen. Wenn wir das gut verwalten wollen, macht es wahrscheinlich Sinn, jetzt schon auszutauschen. Das heißt, ich habe Speed in Wissen und Execution über dem Geld, was ich vielleicht anteilig mehr bezahle, um mein Asset, mein Digital Twin weiter zu betreiben oder eben insgesamt zu betreiben, am Leben zu halten, parallel zu meinem physischen Asset, da zu haben.
Ich möchte das gerne ergänzen durch ein Beispiel aus meiner eigenen Berufslaufbahn. Wir hatten damals als Planer noch ein Bestandsprojekt, was wo erst überlegt wurde, es zu sanieren. Dann hat man entschieden, okay, wir bauen neu. So, und dann kam eben das Thema Rückbau und dann kam das Thema Schadstoff im Rückbau. Asbest, als Asbest eingebaut wurde, war
Asbest.
War ja klar, ist das Beste. Es gab ja sogar Asbestkleidung. Ja, das ist das Beste, das bauen wir ein. Also niemand käme auf die Idee, dass das schrecklich gewesen wäre so. Mit der Zeit hat sich Erkenntnis durchgerungen, dass es vielleicht doch kein gutes Baumaterial ist. Und deswegen haben wir sehr, sehr, sehr hohe Aufwände, jetzt Asbest zurückzubauen, je nachdem, wie es eben verbaut ist, in welchem Aggregatzustand. So. Und jetzt kommt aber das, was richtig Zeit gekostet hat, ist eben rauszufinden, ja, wo haben wir denn überall Asbest? Weil das war in den Plänen, die ohnehin nicht gepflegt waren, denen nicht entnehmbar. Und was heißt das? Beprobung. Und zwar im ganzen Gebäude. Und das dauert viele Wochen mit Labor und hin und her. Und dann erst kann man weiter planen. So. Und hätte eine vernünftige Dokumentation vorgelegen, hätte man diesen Prozess aber um 99% beschleunigen können. Wir haben heute die Mittel und Möglichkeiten, eine entsprechende Datenlage herzustellen, um dann zukünftige Reportingpflichten oder zukünftige Anforderungen besser und schneller zu erfüllen. Und das sollte man nicht liegen lassen, weil, blöder Spruch, ist aber so, time is money.
Warum ist denn jetzt der richtige Zeitpunkt, von Einzellösungen auf eine Plattformstrategie, Digitalisierungsstrategie zu wechseln?
Weil wir jetzt in immer noch einer verhältnismäßig frühen Phase, also wir sind in der, ich glaube, ich, also aus meiner Sicht, aus meiner beruflichen Sicht, und darum bin ich auch so gut gelaunt grundsätzlich, trotz der allgemeinen Krisenstimmung, wir sind in einem goldenen Zeitalter der Digitalisierung. Wir haben die ersten blutigen Versuche, die Bauwirtschaft und die Immobilienwirtschaft zu digitalisieren, hinter uns. Mhm. Wir haben, so wie mit ChatGPT, wir haben rumprobiert, wir haben viel Quatsch gemacht, haben Zeit verloren, Geld verloren, von mir aus zum Teil auch Katzenvideos gemacht. Zu den Katzenvideos habe ich am Schluss noch einen, das ist ganz interessant. Ja, und wir haben aber unsere Learnings gehabt und nutzen jetzt das Tool sinnvoll und für das, was es wirklich braucht. Und jetzt kommen wir in diese produktive Phase rein. Und ich glaube, wenn man den übergeordneten Blick auf die Bau- und Immobilienwirtschaft gerade legt, haben wir diese Digitalisierungsphase, haben wir diese Learnings jetzt auch zum großen Teil hinter uns gelassen. Und wir wissen jetzt, was machen wir wie, wo läuft's hin, um eben ein vernünftiges Ergebnis zu erzeugen, um ein erfolgreiches Projekt zu erzeugen, um meine Assets erfolgreich zu verwalten. Und jetzt sind wir in dieser Übergangsphase und jetzt kommen wir, und darum ist meiner Meinung jetzt ein tolles Zeitalter, jetzt basierend auf dem, was wir bisher gelernt haben, das vernünftig aufzusetzen und weiterzutreiben.
André, das war ein wunderschöner Exkurs über Asbest, Katzenvideos, BIM-Modelle und die Digitalisierung auf der Baustelle mit Prestigeobjekten. Dann ist mal so.
Katzenvideos kann ich noch einbringen.
Ja.
Und zwar, wir haben uns auch Digitalisierung, hat was mit Digitalisierung zu tun. Und zwar Stressmanagement, Strukturierung des Arbeitstags und so weiter. Ich hatte mal einen Podcast angehört mit einer Frau, die Effizienzsteigerung und so weiter, wie kann man das machen? Und die hatte ernsthaft empfohlen, wenn man so diese Back-to-Back-Videokonferenzen oder Verhandlungen oder Termine hat, zwischendurch Katzenvideos gucken. Das besorgt wohl im Gehirn, das räumt auf und sorgt für eine neutrale Grundstimmung, wenn man dann ins nächste Termin geht. Also vielleicht, ich habe es nicht probiert, aber so viel zum Thema Katzenvideos.
Jetzt stelle ich mir die Situation toll vor, wenn du einen Asbest-Test irgendwann im Gebäude machst und zwischendurch Katzenvideos anschaust. Das ist eine tolle Digitalisierungsstrategie. André, ich würde zum Schluss noch Flash-Questions mit dir machen. Das heißt, was ist die am häufigsten übersehene Quelle für Datenanalysen in Großprojekten oder Portfolios?
Eine Datenquelle, die oft übersehen wird, die aber aus Auftraggeber- und Management-Sicht absolut wertvoll ist, sind die Metadaten. Eben zu sehen, wann hat wer welche Informationen im Zugriff, wann hat wer welchen Plan aufgemacht, welches Protokoll, wenn es sowas noch gibt, welches Modell. Ja, hat er das runtergeladen? Wann hat er seine Sachen veröffentlicht? Metadaten bringen unglaubliche Insights, um eben Schwachstellen zu erkennen und zu verbessern. Das ist unser Ziel. Es geht ja nicht darum, jemanden anzukreiden, sondern das Projekt insgesamt erfolgreich zu machen. Und Metadaten oft übersehen.
Stimme ich dir komplett zu. Wenn du sagst, Metadaten übersehen, was ist der eine Key Performance Indicator, den du einem Asset Owner monatlich empfehlen würdest, um Digitalisierung messbar zu machen?
Das ist schon ein bisschen schwieriger, weil Projekte entwickeln sich dynamisch, die Ansprüche entwickeln sich. Ja, also immer wenn ich eine neue Technologie habe, die meine Arbeit leichter macht, sage ich, oh geil, jetzt brauche ich nur noch 3 Tage die Woche Arbeit, dann 2 Tage frei. Nee, in den 2 Tagen mache ich ja dann was anderes. Also die Ansprüche steigern. Deswegen kann man nicht sagen, es gibt ein KPI wie Anzahl Aktenordner oder so. Ich würde mal sagen, für einen Asset Owner ist es definitiv Anzahl der erfassten Quadratmeter seines Bestandes in einem digitalen System, dass ich dann befragen kann, Informationen, KPIs ableiten kann. Ich glaube, das ist ein interessantes KPI, aber das sehr speziell halt nur für Asset Owner.
Also ich plane 50.000 Quadratmeter und ich habe schon 43.000 digitalisiert.
Ja, ich habe 50.000 im Bestand und habe halt schon 100.000 im Bestand und habe 50.000 schon digitalisiert und kann 30.000 schon, habe zu 30.000 valide Informationen über verbaute Materialien, über Wartungsverträge und so weiter.
Welches Schlagwort aus der Branche würdest du am liebsten in Rente schicken?
Viele, aber aus meiner persönlichen Sicht raus und auch aus dem, was mich bewegt, ist es Building Information Modeling. Das Kürzel BIM ist eh ein bisschen sperrig, aber es ist ganz klar Building Information Management. Und das taucht, und das ist es. Es ist, das Modeling ist Mittel zum Zweck. Und das hätte ich gern schon seit Jahren draußen, aber es ist halt, wie es ist.
Dann arbeiten wir dran. Was muss die Branche in diesem Jahrzehnt unbedingt richtig machen, damit Digitalisierung von der Planung in den Betrieb ankommt?
2 Sachen. Das erste ist es, seine Informationsanforderungen kennen. Bedeutet, ich muss, Digitalisierung ist ja nicht das eingescannte PDF. Ich muss wissen, was tue ich, damit ich weiß, was muss ich dazu wissen, um das zu tun. Und das kann ich dann in Informationsanforderungen an mein digitales Projekt, egal ob planen, bauen, betreiben, Asset Owner und so weiter, Informationsanforderungen definieren. Okay? 2. Datenhoheit herstellen, was ich vorhin sagte. Das heißt, Herr über die eigenen Daten werden mit einem starken Partner zusammen von mir aus, aber eben sicherstellen, dass ich eben diese digitalen Daten habe. Und 3. Digitalisierung einfordern. Das ist das, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Es darf mir nicht egal sein, wie meine Projektbeteiligten mein Projekt herstellen. Im eigenen Interesse sollte ich sie dazu motivieren, eine sinnvolle digitale Projektabwicklung zu realisieren, um eigene Mehrwerte zu realisieren und um selber sich gut aufzustellen für 26 Fortfolge.
Sehr schöne letzte Worte. André, ich würde unseren Podcast hier an der Stelle so ein bisschen Richtung Ende navigieren. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die wertvollen Insights und auch für die schönen Beispiele. Danke, dass du bei uns warst.
Vielen Dank, Max. Ich freue mich.
Think Project Podcast. Think Project Podcast.